Das wünschen wir uns sehr, Herr Jesus Christus, dass in diesen Tagen diese Sendung deines Wortes stattfindet und deswegen dein Licht aufstrahlen kann. Das wünschen wir uns. Wir wissen, dass wir das nicht bestellen können, dass wir dich da nicht befehligen können, aber wir können das von dir erbitten. Und wir können mit ganz großer Hoffnung in diese Tage hineingehen und dich bitten, sende uns dein Wort, sende uns dein Licht, komm du bei uns an. Danke, dass du jeden kennst, der in diesem Haus in diesen Tagen ist. Danke, dass du unsere Umstände kennst, unsere Lage kennst und dass du sehr wohl die Möglichkeiten hast, anzukommen bei uns, durch Gemeinschaft, Gebet, durch dein Wort, durch was auch immer. Wir bitten dich um gesegnete Tage. Danke, dass auch dieser Abend schon mit dazugehört. Gib uns einen guten Einstieg. Wir rechnen mit dir. Amen.
Also wir schlagen heute Abend das Buch Samuel auf im Alten Testament und wir befinden uns dann auf einer Brücke, die zwei Epochen oder Zeitabschnitte miteinander verbindet. Wir stehen sozusagen auf einer Schwelle von einer neuen Ära. Die Ära, die Epoche, die wir hinter uns lassen, das ist die Zeit, worin Israel von Richtern geführt wurde. Und die Ära, auf die es zugeht, ist die Zeit, worin Gottes Volk von Königen geführt wurde. Sie haben sich ja unter Josua niedergelassen im verheißenen Land und haben sich da richtig eingelebt und dann haben sie Richter gehabt, die sie geführt haben. Und irgendwann ist der Wunsch aufgekommen, wir wünschen uns einen König, wie die anderen Länder das auch haben. War für Gott eine Beleidigung. Trotzdem haben sie ihren König bekommen. Also wir stehen auf der Brücke. Die Richterzeit ist gerade vorbei. Das war eine schlechte Zeit, die hat sich etwa 1370 bis 1041 vor Christus abgespielt und die wird beschrieben im Buch Richter, logisch, oder? Die Richterzeit im Buch Richter. Und da heißt es im letzten Vers dieses Buches, jeder tat, was recht war, in seinen eigenen Augen. Das schildert uns diese Zeit. Man pendelte in diesen Jahren zwischen Gehorsam und Abfall und das hat sich widerspiegelt im Wechsel von Freiheit und Unterdrückung. Es wurde ein Richter angestellt, dann ging es eine Zeit gut, manchmal auch nicht. Dann starb der Richter und dann fiel Israel wieder von Gott ab und wurde von einem fremden Volk unterdrückt. Dann schrie es zu Gott, dann gab Gott dem Volk einen neuen Richter, dann wurde Israel befreit, dann ging es eine Zeit gut. Und so weiter und so fort. Und man kann diesen Zyklus in Richter 2, Vers 11 bis 19 nachlesen, wie das ein Auf und ein Ab war, Richter 2, 11 bis 19, damit wir ein bisschen wissen, was zurückliegt. Und dieser Zyklus hat sich immer wiederholt und es werden im Buch Richter dann insgesamt 13 Richter genannt, worunter auch eine Frau, das war die Deborah. Und nun stehen wir im ersten Buch Samuel auf der Schwelle einer neuen Epoche, die Zeit der Könige. Und in dieser Übergangsphase hat Samuel eine sehr wichtige, eine zentrale Rolle. Er gehörte selbst zu den letzten Richtern Israels, er und seine Söhne. Und seine Geschichte finden wir eben in 1. Samuel, er ist dann auch Prophet und er ist derjenige, der den ersten König salbt. Der letzte Richter salbt den ersten König Saul. Und die Geschichte von Samuel fängt an mit einer weinenden Frau, Hannah. Ihr Name bedeutet Gnade. Und jetzt lesen wir 1. Samuel 1. Ich habe übrigens, welche Übersetzung habe ich? Das wird immer gefragt. Was habe ich denn? Das erzähle ich euch später. Ich finde sie toll. 1. Samuel 1. Es war ein Mann aus Ramathaim Zophim von Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah und die andere Peninnah. Peninnah aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu entzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Und da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Und da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Und sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr: Tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. Und so blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf samt 3 Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Und darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Wow, oder? Hannah ist mit Elkanah verheiratet. Sein Name bedeutet: Gott hat geschaffen oder ergründet. Er ist ein Nachkomme von Jakobs Sohn Levi gewesen und hat damit gehört zu einer besonderen Kategorie von Israeliten. Denn die Leviten standen von ihrem 25. bis zu ihrem 50. Lebensjahr im Dienst Gottes. Nachzulesen in 4. Mose 8, 23 bis 26. 4. Mose 8, 23 bis 26. Die Leviten hatten auch keinen eigenen Erbteil. Als das gelobte Land verteilt wurde und alle Stämme einen Teil des Landes bekommen haben, haben sie nichts bekommen, denn so heißt es in 4. Mose 18, Vers 20, ihr Teil war der Herr. Und für ihre Versorgung waren die Stämme Israels, alle Stämme Israels mitverantwortlich. Das heißt, jeder Stamm musste 4 Städte aus seinem Stammgebiet und Weideland für ihre Herden, für die Herden der Leviten zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass den Leviten insgesamt 48 Städte und Weidegrund in den verschiedenen Stammgebieten zur Verfügung standen. Und das heißt auch, dass die Leviten also zerstreut in dem verheißenen Land in Kanaan lebten. Wir befinden uns in dieser Geschichte in Silo, im Bergland Ephraim, dort lebt Elkana mit seinen 2 Frauen, Hannah und Peninna. Wieso 2 Frauen? Es ist die Frage, die gleich aufkommt, oder? Das ist eine Praxis gewesen, ein Mann mit mehreren Frauen. Diese Praxis war in Kanaan üblich. Sie war aber nicht nach Gottes Absichten. Er hat das ganz klar gesagt, in 1. Mose 2, 24 wird das gesagt. Es ist in der ganzen Bibel klar. Der Praxis wurde aber geduldet. Und aus 1. Mose 21, 15 bis 17 ist das zu entnehmen. Und darin sind nämlich auch im Gesetz Ordnungen angenommen in Bezug auf diese von Gott ungewünschten Situation. Das denke ich im Neuen Testament, da wird geredet von Ehe, von Scheidung. Da sagt Jesus auch, das ist eigentlich nicht so, wie ich das gemeint habe, aber. Und dieser Praxis wird geduldet. Man nimmt an, ich habe immer die Vermutung, dass Elkana sich eine zweite Frau genommen hat, weil Hannah unfruchtbar war. Denn aus der Geschichte wird ganz klar, dass er diese Frau liebte. Aber zu dieser Zeit war es eine Schande, es war ein Schmach, wenn ein Mann keine Nachkommen hatte. Dann wurde sein Name ausgewischt, dann war es aus. Dann hatte er auch kein Erbteil mehr in Israel. Und so hat er sich wahrscheinlich dann diese zweite Frau genommen. Dann finden wir einen ganz kleinen Satz in Vers 2. Ein Satz, der Bände spricht. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Die erste Frau ist unfruchtbar. Die zweite nicht. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie das für Hannah gewesen ist, dass die zweite Frau ihres Mannes immer schwanger war. Das Gefühl muss sie gehabt haben. Peninna hatte auch einige Kinder. Und ich denke, man spürt das sehr stark, wenn die Frau, wenn die Freundinnen, die direkt in der Nähe sind, schwanger sind und du bist es nicht. Das ist schmerzhaft. Und es ist auch nicht leicht, wenn Verwandte oder Freundinnen freudestrahlend ankommen und sagen, wir sind schwanger oder wir erwarten wieder ein Baby. Und es ist schmerzhaft, wenn Menschen dann nachfragen, wann ist es bei euch soweit? Oder wenn so urteilend gesagt wird, ach, bei denen wird das wohl so sein, dass die Arbeit für sie wichtiger ist. Die wollen bestimmt keine Kinder, das sind nicht die Typen so. Das ist schmerzhaft. Und für Hannah muss das auch sehr schmerzvoll gewesen sein, dass Peninna eine Kinderschar um sich hatte und sie eben nicht. Sie waren mit demselben Mann verheiratet. Sie lebten im selben Haus. Und es war eben auch klar, weil Peninna Kinder hatte, dass Elkana fruchtbar war und dass es sozusagen an Hannah lag. Und Peninna hat immer wieder dafür gesorgt, dass Hannah sich das bewusst war. Vers 6. Sie reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu entzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Frauen können einander gegenüber sehr hart sein, oder? Auch gemein. Ich denke an Sarah, die auch unfruchtbar war und die gesehen hat, wie schwer das für ihren Mann war. Dann kommt sie mit dem Vorschlag, er soll ein Kind zeugen bei ihrer Sklavin Hagar. Und dann geht's total schief. Denn Hagar ist stolz darauf, dass sie schwanger ist von ihrem Herrn und die Herrin nicht. Und ja, sie wird dann die Stärkere in der Situation. Es kommt auch zu einem Konflikt. Es ist in diesem Haus sehr schwer gewesen. Und ich denke, bei Hannah und Peninna ist es auch so gewesen. Hagar ist irgendwann davongelaufen, weil es zu einem Ausbruch kam in 1. Mose 16. Und auffallend ist, da ist natürlich, denke ich, unser Andreas eine Ausnahme, aber es gibt viele Männer, die ihre Frauen überhaupt nicht verstehen. Sie tun ihr Bestes und ich sehe das auch hier bei Elkanah, der sagt, warum weinst du? Ich frage, jetzt fragst du. Ja, hat der Mann überhaupt nicht aufgemerkt, was in seinem Haus los war. Aber sie ist so lieb gemeint. Warum weinst du eigentlich? Gut gemeint, aber so daneben, oder? So daneben. Denk doch mal nach. Warum weine ich? Ich denke, manche Männer sind oft hilflos, wenn wir Frauen emotional sind. Und die möchte gerne helfen und er will auch helfen. Und er sagt, ich bin doch viel mehr wert als 10 Söhne. Das macht es vielleicht nur noch schlimmer. Aber er hat es so gut gemeint. Nach Vers 3 war Elkanah ein Mann, der Jahr für Jahr von seinem Wohnort nach Silo reiste, um dort Gott anzubeten und zu opfern. Es wurden und es werden in Israel jährlich 3 große Feste gefeiert. Und wahrscheinlich ist Elkanah zu jedem Fest nach Silo gereist. Zu dieser Zeit hat es natürlich noch nicht der Tempel in Jerusalem gegeben. Wir sind ja in einer ganz anderen Zeit. In Silo ist jetzt ein Heiligtum aufgerichtet worden. Das sind vielleicht nur Mauer gewesen oder ein Haus. Da ist ein Abteil gewesen für das war das Heilige. Sie haben natürlich in der Wüste die Stiftshütte gehabt. Jetzt haben sie dann in Silo was. Erst später kommt der Tempel. Aber die 3 Feste, die werden nach wie vor gefeiert. Das ist das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Das erinnert an die Befreiung und an den Auszug aus Ägypten. Das ist unser Osterfest. Dann kommt gleich danach also das Fest der Wochen oder das Fest der Ernte oder der Erstlinge. Wir reden vom Pfingstfest, weil der Herr zu diesem jüdischen Fest in Apostelgeschichte den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und das dritte jährliche Fest für Gottes Volk ist das Fest der Laubhütten. Das erinnert an die Zeit, dass sie in der Wüste gewandert haben. Und also 3-mal im Jahr, so steht es auch in 5. Mose 16, Vers 16, da steht buchstäblich, 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. 5. Mose 16, 16, die Zusammenfassung. Und dann wird noch hinzugefügt, dass niemand mit leeren Händen erscheinen darf, sondern jeder soll mitbringen, was er geben kann. Also 3-mal im Jahr zog man zu dieser Zeit von Elkanah und Hannah nach Silo. Das war ein Ort etwa 15 Kilometer nördlich von Bethel oder 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Hier war auch die Bundeslade aufgestellt. In 1. Samuel 2,22 ist die Rede von der Stiftshütte, in 1. Samuel 3,3 von Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Der Priester im Heiligtum in Silo ist Eli gewesen. Er war ein Nachkomme des jüngsten Sohnes von Aaron. Sein Name bedeutet, hoch ist der Herr. Er ist übrigens nicht nur Priester gewesen, sondern auch Richter. Elkanah ist also Jahr für Jahr nach Silo gezogen und das deutet darauf hin, dass es eine fromme Familie war, dass es ihnen wichtig war, Gott anzubeten. Gott wird hier übrigens in Vers 3, das ist sehr interessant, zum ersten Mal im Alten Testament als Herr der Herrscharen erwähnt oder bezeichnet, womit seine Souveränität oder Allmacht im Himmel wie auch auf dieser Erde unterstrichen wird. Er wird umgeben von Herrscharen, wobei wir vor allem denken an himmlischen Heeren von Engeln. In Vers 4 lesen wir, dass Elkanah opferte. Es betraf ein Dankopfer, von dem nicht nur der Priester, sondern auch die Anbeter und seine Familie oder der Anbeter und seine Familie dann einen Teil aßen. Und Elkanah teilte seinen Teil des Opfermahls mit seinen beiden Frauen und den Kindern von Penina. Sie hatte nach Vers 4 mehrere Söhne und Töchter. Und dann wird erwähnt, dass Hannah immer einen extra, einen doppelten Anteil bekam, weil Elkanah Hannah lieb hatte. Jetzt versuchen wir uns das mal vorzustellen. Jedes Jahr, 3-mal im Jahr, zieht diese Familie mit der Kinderschar Peninas nach Silo. Und unterwegs ist sich Hannah ihre Kinderlosigkeit wirklich schmerzhaft bewusst. Denn die Kinder von Penina, die spielen ja rundum, die schreien, die rufen, da wird gelacht. Sie rufen ihre Mutter, sie sind einfach da. Und vielleicht trägt Penina eins ihrer Kinder auf den Arm oder ist sie gerade wieder schwanger. Und vielleicht prunkt sie damit. In diesen Tagen können sich die beiden Frauen nicht entgehen und Penina nützt das aus, haben wir gelesen. Vers 7. So ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Es war eine totale Quälerei, wovon Elkana vielleicht nicht einmal viel mitbekommen hat. Denn wir Frauen können da so schlau sein. Wir lachen freundlich, wenn der Mann zuschaut, aber dann sagen wir so ganz gemeine Dinge zueinander. Und wir können subtil und ungesehen gemein sein. Wir sprechen ein leises Wort, das so scharf ist wie ein Messer. Wir senden jemanden einen Blick, der töten kann. Und diese Dinge geschehen, während man unterwegs ist zum Heiligtum. Man will Gott anbeten und während der Reise kränkt man den anderen. Interessant, wie das bei uns funktioniert. Wir gehen zur Gemeinde und im Auto streiten wir noch. Und zu Hause haben wir auch gerade gestritten. Und dann geht die Autotür auf und wir lächeln und wir kommen in die Gemeinde und wir grüßen alle und wir sitzen im Gottesdienst. So ist es damals schon gegangen. Und so geht es manchmal bei uns auch. In Vers 5 wird gesagt, etwas ganz Wichtiges, der Herr hatte Hannas Mutterschoß verschlossen. Also es wird uns nicht gesagt, dass die Unfruchtbarkeit von Hannah eine medizinische Ursache hatte. Es war also nicht unbedingt so, dass sie nicht schwanger werden konnte. Sie konnte schwanger werden, entnehme ich aus diesem Text, aber Gott hatte ihren Mutterschoß geschlossen. Das wird in der Bibel von zwei anderen Frauen gesagt. Sarah hat ihrem Mann Abraham in 1. Mose 16, Vers 2 gesagt, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Und Jakob sagt seiner geliebten Frau Rahel in 1. Mose 30, 2, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt. Es standen also keine medizinischen Probleme hinter der Unfruchtbarkeit von Sarah, Rahel und Hannah. Es stand Gott dahinter. Und man kann das negativ sehen und vielleicht hat Penina das auch so gesagt oder gezeigt, also Hannah, schau, wie ich von Gott gesegnet bin und du eben nicht. Bestimmt was los mit deinem geistlichen Leben, du betest nicht genug oder du betest nicht richtig, schau, wie ich gesegnet bin, bin wieder schwanger. Aber man kann es auch anders sehen, man kann es auch positiv sehen. Gott hatte was Besonderes vor mit der Hannah, man kann hier auch hellhörig werden. Und die Ohren spitzen, Gott hatte ihren Mutterschoß geschlossen, vielleicht öffnete er ihren Mutterschoß. Und vielleicht hat er was vor mit dieser Zeit des Wartens und geschieht bald ein Wunder. Das ist bei Sarah geschehen, das ist bei Rahel geschehen. In Vers 9 kommt ein Wendepunkt in der Geschichte. Man hat in Silo eben geopfert. Man hat vom Opfermahl gegessen und Eli, der Priester, sitzt zufrieden auf seinem Stuhl beim Türpfosten vom Tempel und Hannah ist total am Ende. Sie steht auf vom Mahl und sie sondert sich ab, um alleine zu beten. Vers 10. Betrübt, wie sie war, betete sie zum Herrn und weinte sehr. Es war einfach genug. Sie haben die lange Reise gehabt und Penina war fröhlich, hat sie gekränkt. Sie haben jetzt gemeinsam gegessen. Elkana hat es nicht so richtig verstanden. Sie hat genug. Und sie sondert sich ab und sie weint und sie sucht ihre Zuflucht bei Gott. Das ist eine starke Lektion in dieser Geschichte. Bei wem suchen wir unsere Zuflucht, wenn es uns schlecht geht? Vielleicht beim Ehemann, wenn der das nicht versteht, bei einer Freundin, dann bei zwei Freundinnen, dann rufen wir noch eine an. Hannah sucht ihre Zuflucht bei Gott und schüttet ihr Herz im Gebet vor ihm aus. Alles, was sie erlebt hat, alles, was sie empfindet, die Enttäuschung über das Ausbleiben einer Schwangerschaft, die Reise nach Silo in der Gesellschaft von Penina und ihren Kindern, die Kränkung, die Demütigung von dieser Frau, das alles schüttet sie vor Gott aus. Die gut gemeinten Worte ihres Mannes reichen einfach nicht aus. Es gibt Situationen, da kommt jeder menschliche Trost zu kurz. Und was Hannah braucht und was wir oft brauchen, ist Trost von oben. Von demjenigen, der uns total kennt und der weiß, was in unserem Herzen ist, der nach Psalm 139 schon weiß, was wir sagen wollen, wenn wir das noch nicht einmal in Worten zusammengefasst haben. Er kann uns trösten und ich denke, Hannah ist am richtigen Ort. Sie schüttet ihr Herz vor Gott aus. Kennen wir das in unserem Leben? Kennst du das? Diese Flucht nach Gott, dieses Trostsuchen bei dem Ewigen? Oder suchen wir doch eher Trost bei Freundinnen? Lesen Sie, wenn Sie Zeit haben, ich will diese Zeit nicht nehmen, weil es sonst zu spät wird, lesen Sie Psalm 62 mal, die Verse 1 bis 9. Da schüttet David sein Herz vor Gott aus. In einer Situation, wo er sehr bedrückt ist, kann sein, dass es in der Zeit geschrieben ist, als sein Sohn Absalom gegen ihn aufstand, kann auch sein, dass es in der Zeit war, wo sein guter Freund und Ratsmann Ahithophel ihn verraten hat. Psalm 62, 1 bis 9. Vielleicht lese ich das doch noch zum Schluss. Auf jeden Fall ein wunderbares Gebet, das man so nachbeten kann, wenn man selbst keine Worte findet. Also Hannah schüttet ihr Herz vor Gott aus, sie ist betrübt, sie weint sehr und sie betet sehr lange. Und wir erfahren, dass sie ein Gelübde vor Gott ausspricht, wenn er ihr einen Sohn schenkt, wird sie dieses Kind dem Herrn geben, solange er lebt. Sie wird also absehen von jenem Recht oder Anrecht auf dieses Kind. Sie wird keine Ansprüche auf ihn haben. Er wird dem Herrn für immer geweiht sein. Vers 11. Es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Hier geht es um das übrigens freiwillige Gelübde des Nazireers, wobei ein Mann oder eine Frau sich für eine bestimmte Zeit Gott geweiht hat und das bekräftigt hat, die Männer, indem sie ihre Haare haben wachsen lassen und auch keinen Wein getrunken haben. 4. Mose 6, 1 bis 5. Das Gelübde eines Nazareners, 4. Mose 6, 1 bis 5. Hannah sagt Gott, dass er ihren Sohn haben kann, solange er lebt. Und sie nennt sich Gottes Magd, Gottes Dienerin, so wie das auch Maria viele Generationen später getan hat. Und sie sagt eigentlich damit, ich bin deine Dienerin, du darfst aus meinem Leben, mit meinem Leben machen, was du willst. Ich stehe dir zur Verfügung, ich habe keine Rechte. Ich will auch nicht mein Leben selbst bestimmen, bestimme du. Sie wagt es aber, ihre Wünsche vor Gott auszubreiten. Und gleichzeitig sagt sie, und wenn du diesen Wunsch erfüllst, dann zu deiner Ehre. Stark, oder? Sie wagt es Gott, ganz ehrlich ihren Wunsch zu sagen. Sie äußert ihren Wunsch vor Gott. Aber sie sagt dazu, wenn du den Wunsch erfüllst, dann geht es mir darum, nicht, dass ich glücklich werde, sondern dass du damit geehrt wirst. Stark. Es geht um Hannah, aber es geht eigentlich auch nicht um Hannah. Es geht Hannah um Gott und natürlich um ihren Wunsch, aber sie sagt nicht für mich. Und dann betet sie eben lange und leise und ihre Lippen bewegen und dann meint der Priester, dass alles wohl sehr lange dauert und man hört auch nicht, was sie sagt. Wer betet denn überhaupt noch so lange und was soll das? Man hat doch gerade gebetet, man hat doch geopfert, man hat angebetet, wieso? Und dann steht er auf und er geht auf Hannah zu. Und dann wirft er ihr vor, dass sie betrunken ist. Es muss hart angekommen sein. Und dennoch schafft Hannah es, ihm klarzumachen, was hier vor sich gegangen ist. Vers 15, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und Eli soll sie nicht für eine Tochter Belials halten, heißt es hier. Das war eine hebräische Ausdrucksweise für gemeine, böse Männer. Belials Söhne. Im Neuen Testament steht Belial für Satan. Also sie ist keine Tochter Belials, sagt sie. Es ist nichts Böses hier, was sie tut. Sie hat aus Kummer und Betrübnis so lange geredet. Und Eli reagiert mit einem Wort, das eigentlich prophetisch ist. Sie soll hingehen in Frieden, Vers 17, und der Gott Israels gewähre ihre Bitte. Und dann geht sie ihren Weg und dann fällt uns auf, nach Vers 17, dass sich etwas verändert hat. Sie hat wieder Appetit. Sie konnte vorher nicht essen. Sie hat wieder Appetit und ihr Gesichtsausdruck ist anders. Sie sieht nicht mehr so traurig aus. Ihre Begegnung mit Gott hat ihr nicht nur gut getan, Wir bekommen den Eindruck, dass Gott sie aufgerichtet hat und neue Kraft geschenkt hat. Sie hat ihre Lasten bei ihm abgelegt. Und er hat ihr seinen Frieden geschenkt. Das ist das, was geschieht, wenn wir vor Gott erscheinen und unser Herz vor ihm ausschütten. Wenn wir uns ausleeren und er nimmt das an und er füllt uns mit seinem Frieden und mit seinem Trost. Und wir sind andere Menschen, wenn wir nach einem solchen Gebet uns wieder auf den Weg machen. Das Problem ist nicht gelöst. Sie hat noch immer kein Kind, aber sie ist vor Gott gestanden. Und da hat sich das grundsätzlich verändert, dass ihr Herz nicht mehr leer und nicht mehr verzweifelt ist. Sie ist aufgerichtet, sie kann wieder essen. Dann in Vers 19 wird von der Familie wieder einmal angebetet beim Gotteshaus in Silo. Dann geht es zurück. Und dann gedenkt der Herr an Hanna, Vers 19, Gott hat ihr Gebet gehört und schenkt ihr jetzt die Erhörung. Vers 20, es geschah, dass Hanna schwanger wurde und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Hanna hat ihr Gelübde, ihr Versprechen an Gott nicht vergessen. Ich habe ihn erbeten, sagt sie. Nicht, wow, ich bin schwanger. Wie kann das sein? Das habe ich so lange gehofft. Nein, sie erinnert sich, ich habe mit Gott darüber gesprochen. Es ist leider oft bei Gebetserhörungen so, wir haben lange für etwas gebetet und wenn das dann vielleicht ein, zwei Jahre später geschieht, haben wir vergessen, dass wir dafür gebetet haben, oder? Aber sie erinnert sich das. Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Dieses Kind ist ein besonderes Geschenk Gottes an sie. Und es wird Gott auch auf einer besonderen Weise gewidmet sein. Sie hat keine Rechte, das hat sie ausgesprochen. Schwer, wenn man das Kind einmal festhält, oder? Dass man dann denkt, was habe ich versprochen? Was habe ich Gott eigentlich gesagt? Dieses Kind gehört also nicht mir. Ich habe Gott gesagt, dass es ihm gehört. Das heißt, dass ich eigentlich jetzt schon anfangen muss, loszulassen, oder? Weil es nicht mir gehört. Ich habe das irgendwie geliehen, ich habe das bekommen. Dann in Vers 21 zieht Elkana wieder mal mit seinem ganzen Haus, also mit Penina und ihren Kindern und mit eventuellen Dienern, das wird uns nicht erzählt, nach Silo, um das jährliche Opfer zu bringen. Und dann ist Hanna nicht mit dabei, ab Vers 21. Sie gehen in diesen Versen ein paar Mal nach Silo. Und jetzt ist Hanna nicht dabei, sie hat ihr Baby und sie stillt Samuel noch, es ist zu früh, um mitzureisen. Und Hanna hat mit ihrem Mann gesprochen und ihm gesagt, was sie vorhat. Wenn sie Samuel nicht mehr stillt, dann will sie ihn nach Silo bringen, Vers 22, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Hanna ist fest entschlossen, ihr Gelübde an Gott zu erfüllen, auch wenn das beinhaltet, dass sie sich verabschieden muss von dem kostbarsten aller Dinge. Ihr Kind soll Gott in Silo dienen. Und Elkana nimmt das so an. Er hat sich anscheinend einigen können mit dem, was Hanna ihm erzählt hat. Er hat Hannas Gelübde in Bezug auf ihren Sohn Samuel angenommen. Und demzufolge muss er jetzt auch in Silo ein extra Opfer bringen, das direkt verbunden ist mit diesem Gelübde. Nachzulesen in 3. Mose 7, 16. Das hat alles seine Bedeutung. Es wurde ein Gelübde ausgesprochen, er muss jetzt ein extra Opfer bringen, um das zu bestätigen. 3. Mose 7, Vers 16. Ich finde Elkana hier sehr kräftig. Ich hätte mir vorstellen können, dass er seine Frau gesagt hätte, also warte mal, Hanna, du hast so lange auf dieses Kind gewartet. Wir haben jetzt endlich gemeinsam ein Kind. Und jetzt hast du vor, es wegzubringen. Das kann Gott doch nicht von dir verlangen. Eine Versuchung, oder? Wir haben Gott etwas versprochen und dann wird es wahr, dann ist die Zeit da, dann denken wir bei uns, das kann Gott eigentlich nicht von uns verlangen. Aber wir haben es versprochen. Es war eine Abmachung zwischen Gott und Hanna. Und dann ist in Vers 24 die Zeit da. Zuerst heißt es in Vers 23, dass Elkanah spricht: Tue, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nur sein Wort erfüllen. Und so blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte, 3 Jahre, 4 Jahre zu dieser Zeit. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt 3 Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung, wird extra erwähnt. Man kann Hannah nur darum bewundern, dass sie handelte nach ihrem Gelübde. Sie hat nicht versucht, mit Gott zu verhandeln. Kennt ihr das, die Versuchung, mit Gott zu verhandeln? Sie hat es nicht gemacht. Wir sehen eine sehr starke Frau mit einem sehr großen Gottesvertrauen. Es wird geopfert in Silo, Vers 25. Sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Das war ein alter Mann. Ein alter Mann, was wusste der von Kindern erziehen und so? Und sie sprach: Ach, mein Herr, soweit deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Und ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte, und darum übergebe ich ihn auch dem Herrn alle Tage seines Lebens. Sei er dem Herrn übergeben. Hannah hat von Gott ein Geschenk bekommen und jetzt gibt sie Gott das Geschenk zurück. Der Geber bekommt seine Gabe zurück. Und dann in Kapitel 2 folgt Hannas Gebet. Werden wir heute Abend nicht lesen. Aber das ganz Besondere an diesem Gebet ist, dass es ein Gebet voller Lob und Dank ist. Ich glaube, ich hätte ein Gebet voller Tränen gebetet. Das war ein Abschied. Für immer. Und ich finde das so bewundernswert, dass sie Eli nicht gesagt hat: Ich muss mindestens ein paar Stunden mit dir reden, denn ich will dir sagen, wie das ist bei meinem Kind, wenn es nicht schlafen kann. Oder wenn es lange weint. Ich weiß als Mutter, was dann mit ihm los ist und so. Und ich will, dass du das auch weißt. Und es kann sein, dass. Und wenn er Heimweh hat. Oder wenn er mich einfach zurückhaben will. Sie hat nichts von dem allen gesagt. Das ist loslassen, oder? Das ist Gottes Vertrauen gewesen. Sie hat das Kind eigentlich Gott gegeben. Und wir werden das später in der Geschichte auch sehen, dass das Kind jetzt in einer sehr gottlosen Situation sich befindet. Denn was im Tempel los war, das war furchtbar. Das ist überhaupt nicht die Umgebung, wo man sein Kind zurücklassen will. Aber sie hatte es Gott versprochen. Und wir werden in der Geschichte sehen, dass Gott treu war. Und dass er sich auch an sein Versprechen gehalten hatte. Er hat dieses Kind gewollt. Wir stehen ja auf der Grenze, habe ich gesagt. Wir stehen zwischen 2 Epochen. Die Zeit der Richter, die Zeit der Könige. Es ist die Zeit der Richter, wo alle taten, was sie halt wollten. Chaos. Sünde. Und hier kommt der junge Samuel auf. Hier ist der Junge, den Gott für sich haben will, um in die neue Epoche zu gehen. Um Neues anzufangen, ein Kind. Und hier steht eine Mutter, die bereit ist zu sagen: Hier hast du ihn. Hier hast du ihn. Wie ist das bei euch, die ihr Mütter seid? Wir wollen unsere Kinder gern für uns behalten, oder? Und haben unsere Vorstellungen, wie es ihnen gehen soll und was sie eventuell machen sollten. Und wem die Jungen heiraten und wem die Mädchen. Da haben wir unsere Ideen. Und das alles lässt Hannah los. Ihr erstes, ihr einziges Kind. Gott hat nicht versprochen, dass sie noch weitere Kinder bekommt. Das weiß sie nicht. Es ist gut möglich, dass das der einzige Sohn geblieben wäre. Und sie lässt los. Und dann folgt dieses Gebet in Samuel 2. Lesen Sie das, wenn Sie noch Zeit haben. Und im Gegensatz zu Ihrem ersten Gebet ist das kein Gebet voller Tränen, obwohl ich das erwarten würde. Es hat keine Trauer in sich, es hat keine Bitterkeit in sich, es hat keine Angst in sich. Hannas Herz freut sich in Gott, nicht unbedingt in der Situation. Ihr Mutterherz wird geweint haben, aber sie richtet sich bewusst auf Gott hin. Und dann kann sie sich freuen. Sie schaut nicht auf die Umstände. Sie schaut auf Gott und weiß, der ist treu. Ich tue, was ich ihm verheißen habe, und ich weiß, dass er tut, was er verheißen hat. Er ist ihr Fels. Sie singt das in Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Es ist keiner außer dir. Es ist kein Fels wie unser Gott. Sie freut sich. Er ist ein Gott, der alles weiß, ein Gott, der seine Getreuen auch behüten wird. Und damit endet unsere Geschichte für heute Abend und ist gleich sehr ergreifend, oder? Eine Mutter wartet Jahre auf ein Kind und ist unfruchtbar und wird gekränkt, hat eine Rivalin. Interessant. Sarah hatte auch eine Rivalin, Rahel auch, war ihre eigene Schwester, Lea. Sie hatte auch eine Rivalin, wurde gekränkt und wurde vielleicht in dieser Kränkung stärker. Warum? Weil sie vielleicht Gott mehr gebraucht hat. Das haben schwierige Umstände in sich, dass wir Gott dringender suchen, als wenn alles gut geht. Das wollen wir nicht, aber so ist es, oder? Und Hannah ist dabei, eine Frau Gottes zu werden. Gott ist schon sehr weit mit ihr gekommen. Und jetzt ist Samuel dran. Und Gott will ihn für sich haben. Und er kann das nur, wenn die Mutter loslässt und vertraut. Und sie wird gebetet haben in den nächsten Jahren. Das werden wir in den nächsten Bibelstudien auch sehen, dass sie eine betende Frau war. Wir haben ein bisschen die drei Stufen sind wir durchgegangen. Was ist hier vor sich gegangen? Wer sind diese Menschen? Und wir haben, denke ich, auch uns schon Fragen gestellt, oder? Uns persönlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Tage auch wirklich ausnützen. Im geistlichen Sinne, dass Gott mit uns vorankommt. Ausnützen, indem wir auch mal stille sind. So gemütlich werden wir es untereinander haben, immer so. Es wird immer mehr geredet. Wir haben so viel auszutauschen, so viel zu erzählen. Wenn wir erzählen, dann fragen wir uns mal gegenseitig, wie war das bei dir? Wenn wir so eine Stelle lesen, was hat der Herr dir gesagt oder eben nicht? Oder was hältst du davon? Was können wir damit anfangen heute? Und zieh dich mal zurück und lese diesen Psalm oder lese Hannas Loblied oder lese mal 1. Samuel 2 im Voraus für morgen. Gut, wir beten gemeinsam und wir wollen dir danken, Herr, für dein Wort, das so reich ist. Und auch wenn wir Geschichten lesen aus Zeiten, die uns total fremd sind und wenn da Dinge passieren, die wir uns kaum vorstellen können, dann sind wir so dankbar, dass du unsere Augen öffnest und unsere Ohr auch öffnest, damit wir verstehen. Und dann sind wir so dankbar, dass du auch im Alten Testament eben Dinge für uns hast, für uns heute. Und wir sind dankbar, dass wir diese Woche im Alten Testament wandern und da vieles mitbekommen über dich, über deine Wege mit Menschen und dann vor allem natürlich auch über die Geschichte, worum es geht. Hannah und Elkanah und Samuel und immer mehr Samuel. Danke, Herr, dass du Menschen wählst, um dir zu dienen. Danke, dass wir auch deine Diener sein dürfen, so wie das Hannah sagt in ihrem Gebet, ich bin die Magd des Herrn. Das wollen wir auch lernen und üben. Und jetzt beten wir für die kommenden Stunden, Herr, für ein gutes Ankommen, für eine gute Nacht. Wir beten, dass du weiter mit uns redest in der Stille und dass du es uns schenkst, dass wir gut schlafen können, damit wir morgen ausgeruht und frisch sind. Und Neues aufnehmen können von dem, was du uns sagen willst. Segne uns, Herr, und mache uns zum Segen füreinander. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.